Natürlich sprechen. Dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Natürlich sprechen. Wie schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es mal eine ganze Folge lang rund um die Stimme. Denn ich habe einen echten Gesangspädagogen zu Gast und freue mich mega auf den Austausch. Daneben ist mein Gast aber auch Sprecher und Sänger und wir haben sogar schon gemeinsam auf der Bühne gestanden und uns geküsst. Wie das war und warum wir uns überhaupt kennen, bespreche ich jetzt mit Markus Hanse. Lieber Markus, wie schön, dass du hier bist.
Ich freue mich, hier zu sein. Guter Einstieg.
Guter Einstieg, oder? Also, Markus und ich kennen uns von seiner Zeit an der Joop van den Ende Academy. Markus war in meinem ersten Jahrgang, den ich dort unterrichtet habe, 2005. Und deshalb habt ihr alle aus eurem Jahrgang immer einen besonderen Platz in meinem Herzen. Erinnerst du dich noch, wer mit dir zusammen studiert hat?
Ja, das ist zwar fast 20 Jahre her, aber ja, wir waren ein ganz toller und einzigartiger Jahrgang. Yes. Wenn wir natürlich alle sagen, ich habe schon das Gefühl, dass wir da sehr, sehr viele starke, einzigartige Persönlichkeiten waren. Und klar, also bekannt sind natürlich Leute wie Ricardo Greco.
Auf jeden Fall.
Nadja Scheiwiller, heute Klavs.
Ja.
Wen kennt man denn noch? Also das sind, glaube ich, die beiden bekanntesten, so die auch die größten Jobs hatten. Oder Dennis Kornau, mein bester Freund.
Dennis, ja natürlich.
Maria Walter.
Ja, meine gute
Joana
Freundin.
Joana Henrique.
Ja.
Birgit Busse. Ja.
Ja.
Ahu Nikasa.
Ja, natürlich, natürlich.
Genau. Ja. Also das sind auch die am Ende noch mit abgeschlossen haben, aber es gab natürlich auch...
Es gab Luca Wasta.
Genau, Nadine Wasta.
Nadine Wasta.
Alexa Benkert.
Ja, Sandra Schneider.
Sandra Maren Schneider.
Ja, richtig.
Ihr seid alle gegrüßt.
Oh ja, wir grüßen euch so sehr, von Herzen.
Markus Kulb.
Ja, Markus Kulb. Genau. Ja, natürlich.
Ja, ich hoffe,
war
ich
Martina Windbichler bei euch?
Martina Windbichler.
Ja, auch.
Genau.
Ich glaube, das waren sie, ne?
Ja, es gab im ersten Semester gab es noch Sandra Musbach.
Oh.
Genau, die musste nach einem Semester aufhören, leider.
Aber sie hieß anders, hieß sie so? Weil ich muss sie auch gehabt haben.
Ja, du
Sandra,
hast sie gehabt.
Dunkelhaarig.
Sarah. Finnin.
Sarah.
Okay. Hallo Sarah.
Hallo Sarah, wir grüßen euch alle. Also ihr wart ein mega Jahrgang.
Ich hoffe, ich habe keinen vergessen.
Ich denke oft in der Zeit mit euch bin ich zu der Lehrerin geworden, die ich jetzt bin. Weil ich mit euch so viel ausprobiert habe, gelernt habe und das Unterrichten so lieben gelernt habe. Das war in der Zeit mit euch. Ja, habe ich mich immer verbunden gefühlt, weil ich ja auch Schauspielerin bin und dann Menschen zu begleiten in dieser Ausbildung, die auch Künstler sein wollen, ist für mich nach wie vor das Schönste auf der Welt und das war ganz toll. Ich bin immer guter Laune nach Hause gegangen.
Ja, ich meine, wir hatten ja auch zweimal die Woche, glaube ich, 1,5 Stunden Sprecherziehung.
Ja, ja.
Und das war einfach Luxus.
Das war Luxus. In kleinen Gruppen, ihr wart zu viert,
ja.
Weiß ich noch. Ja, und wir haben wirklich richtig Sprecherziehung durchgepaukt.
Genau, es gab ja auch teilweise Dialekte,
ja,
die erstmal abtrainiert werden mussten.
Ja, total.
Oder das
Schweizer.
Dass man das R nicht hinten rollen konnte, sondern nur vorne oder sowas.
Ja.
Ja, das war schon spannend. Und dann natürlich das, was man da gelernt hat, in die Rollen mitzunehmen und nicht auf einmal in alte Muster zu verfallen.
Sondern das dort auch abliefern zu können.
Genau. Ja.
Total. Und ihr seid ja alle Musical-Darsteller und Musical-Darstellerin geworden. Das war die Ausbildung.
Ja.
Wie war diese Ausbildung für dich? Wie ist das jetzt so im Nachhinein, wo du jetzt selber auch unterrichtest und so?
Also es ist ja ewig her.
Aber
ich weiß noch, es war ja... Ich wollte ja auch unbedingt Musical-Darsteller werden, irgendwann.
Mhm.
Ja, also das war dann schon mein Wunsch und für mich war das am Anfang sehr überwältigend, so viele talentierte andere Menschen zu sehen, positiv und negativ, weil man hat natürlich sehr viel Talent gesehen und dachte so, wow, die können jetzt sofort auf die Bühne, was wollen die überhaupt noch hier?
Ja.
Und dann natürlich auch, dass man davon ein bisschen eingeschüchtert ist.
Ja.
Was will ich eigentlich hier?
Mhm.
Also ich hatte davor das Gefühl, ich kann schon alles ganz gut.
Mhm.
Ich kann gut singen, ich kam eigentlich vom Schauspiel.
Mhm.
Tanzen ging auch.
Mhm.
Und dann kommst du dahin und denkst, du kannst gar nichts.
Ja.
Nichts. Also vor allem im Tanz Und also ich hatte tolle Lehrer, die ich und Lehrerinnen, die ich auch heutzutage noch treffe teilweise, die immer noch unterrichten.
Ja.
Das ist Wahnsinn. Und heute ist das Verhältnis natürlich ein anderes. Aber damals dachte ich so, ja, okay, was auch immer ihr mir jetzt sagen wollt oder zeigen wollt, ich begreife es nicht. Und ich war am Anfang sehr verbissen, weil das eben dieser Beruf war, den ich unbedingt ergreifen wollte. Mhm. Und ich wollte das unbedingt und ich wusste, ich hatte nach wenigen Wochen hatte ich eine Kehlkopfentzündung, durfte eine Woche lang nicht sprechen, weil ich es übertrieben hatte. Mhm. Ich hatte nach ein paar Monaten einen angerissenen Meniskus, weil ich unbedingt im Männerspagat auf dem Boden liegen wollte und auf die andere Seite rüber wechseln wollte.
Ja.
Weil ich das so schnell lernen wollte. Und das dann zu verstehen, auch als junger Mensch, ich meine, ich war da 19.
Ja.
Ja, also heutzutage ist ja eh alles anders, ne? Also 19 ist das neue 30, habe ich das Gefühl.
Es ist so, die sind viel reifer heutzutage, oder?
Das denke ich auch. Aber damals, das zu begreifen, dass das ja für mich ist hier, dass das meine Ausbildung ist, ich hier was lernen will, ich eigentlich niemandem was beweisen muss, sondern dass ich eigentlich nur an mir selber arbeiten möchte, das hat gedauert. Ewig gedauert. Also bestimmt anderthalb Jahre. Also ich glaube, im vierten Semester habe ich so ein bisschen so einen Schalter umgelegt und habe angefangen, Chansons zu singen und mich selber am Klavier zu begleiten, was überhaupt nicht mit dem Musical zu tun hatte. Aber da konnte ich ein bisschen freier sein.
Ja.
Und das wurde dann auch, ich will nicht sagen honoriert, aber wahrgenommen, auch von der Leitungsebene.
Mhm.
dass man musste dann auch eine Eigenarbeit machen.
So was Tolles. Also, das müssen wir ein bisschen erklären, weil das ist so was Besonderes in eurer Ausbildung gewesen. Und ich glaube, ich kann mich wirklich an fast alle Eigenarbeiten noch erinnern, weil das so besonders war. Erklär mal, was das war.
Genau, man sollte ein Stück erfinden, was zwischen 10 und 20 Minuten lang war. Das war die
so
Vorgabe.
Kurz? Ja, ich hab das ewig lange in Erinnerung.
Okay. Genau, meins war auch viel zu lang.
Okay.
Aber also es gab Leute, die waren nach 12 Minuten fertig, wo man eine Figur erfinden sollte, die zu gleichen Teilen singt, tanzt und spielt und sich eben in dieser erdachten Geschichte bewegt und genau.
Musste die Geschichte mit einem selber was zu tun haben?
Nein.
Nicht?
Nein.
Okay.
Also ich erinnere mich zum Beispiel an meinen Freund Dennis, der war irgendein Vampir.
Ja.
Und
kann ich mir vorstellen.
Und ich hab letztendlich auch sehr viel, wenn ich das heutzutage so betrachte, sehr viel Mist gemacht. Also sehr viel, ich habe es nicht ganz ernst genommen teilweise.
Ja.
Das war aber gut. Also ich habe mich einfach ans Klavier gesetzt und ich weiß noch, ich habe mit einem 7-minütigen Tanzteil begonnen, weil man mich auch nie als Tänzer gesehen hat.
Hast du dir gesagt, jetzt zeigst du mal,
ich
du kannst
gesagt,
tanzen.
Ich tanze jetzt und ich habe alles gemacht. Ich habe Modern Dance gemacht, ich habe Ballett gemacht und das war ein Riesenlacher. Also das war Wahnsinn, wie die Leute darauf reagiert haben und ich habe das nicht erwartet.
Ja.
Und so lief das dann. Ne? Ich habe mich ans Klavier gesetzt, ich habe mich halbnackt ausgezogen, mir einen Indianerkopfschmuck aufgesetzt, Gitarre gespielt und einfach irgendwie so eine wahnsinnige Rolle gespielt.
Ja.
Und da gab es dann am Ende ja auch ein Feedback.
Ja.
Also da haben viele Leute was drin gesehen.
Okay.
Und ich hatte mir eigentlich wirklich nicht viel dabei gedacht. Aber das.
Okay. Aber du hast dich ein bisschen befreit, oder?
Genau, also ich war da in dem Moment so richtig frei und genau, und das war auch zu der Zeit, das war Anfang des fünften Semesters, wo ich auch, glaube ich, eine Woche später meine erste Audition hatte.
Mhm.
Und wie gesagt, also ich hatte ja keine so leichte Zeit in der Ausbildung und das wurde mir auch wiedergespiegelt, na, du kannst dies nicht oder das, oder hier fehlt es noch. Also so ganz pädagogisch wertvolle Sätze.
Defizitorientiert,
Die würde ich niemals sagen, als Lehrer heutzutage.
Ja.
Aber das war so. Und dann kam ich auf diese erste Audition und habe den Job bekommen. Also ich habe dann während der Ausbildung schon mein erstes Engagement gehabt.
Cool.
Und dann kam ich zurück, das war in Fürth war die Audition, und dann kam ich zurück und dann hat unser damaliger Schulleiter Robin Brosch zu mir gesagt, Markus, das wussten wir doch alles. Wir wussten, dass das klappt. Dass du den bekommst. Ich so, ja, cool.
Ja.
Also schön. Ja.
Ja. Aber hätte man dir auch mehr vermitteln können, theoretisch.
Ja, also
glauben an dich.
Ich bin fern davon, irgendjemanden da zu verurteilen. Ja. Und auch von, ich sag mal, vom Leitungsteam da irgendwie zu sagen, ihr habt den falschen Ansatz gehabt. Ja. Es war halt sehr berufsorientiert. Da wurde sehr viel gesagt, auf der Bühne später oder im Theater später ist es auch nicht leichter, eher noch schlimmer. Mhm. Und okay, das hat man so hingenommen. Ja. Also das, okay, dann ist das wohl so. Ja. Also heutzutage aus meiner Sicht ganz anders, aber damals war das, glaube ich, überall so. Und das haben bestimmt auch die meisten aus meinem Semester und auch aus anderen Semestern, die haben das so erlebt.
Ja.
Genau, aber ab da wurde es besser. Also da war ich, ich hatte dann den Job in der Tasche und war irgendwie frei und wusste, es kann doch klappen.
Ja, super.
Mit mir.
Mit dir, mit dir. Sag mal, Markus, wie hat es denn überhaupt angefangen mit dir? Also bist du... Ich habe darüber nachgedacht in der Vorbereitung. Ich habe gedacht, wie du wohl als Kind warst. Ob du sehr extrovertiert warst und schon immer so gesungen hast und Leute unterhalten hast. Oder ob du vielleicht sogar introvertiert warst. Ich habe das überlegt, ob es diese Option auch gab. Und du dann irgendwie so die Orte gesucht hast, wo du dann so aufmachen kannst. Also wie war das?
Also ich würde mal sagen, dass ich heute nicht so extrovertiert bin.
Okay.
Wie damals. Einfach weil ich irgendwann angefangen habe, mich selbst zu reflektieren und mitzubekommen, wie strange ich vielleicht manchmal auf Leute gewirkt haben mag.
Okay.
Und also, ich meine, ich kann jetzt ganz früher anfangen oder ganz am Anfang, also die Legende besagt, dass ich schon als Kleinkind über Campingplätze singend gerannt bin, dass ich an Spielplätzen stand und am Brunnen vor den Tore gesungen habe und eben wirklich alle genervt habe damit. Ja.
Ja.
Also da war wohl schon irgendwas da.
Ja.
Und ich war doch eher, also ich will nicht sagen, ich war ein auffälliges Kind, aber doch. Also mit Sicherheit.
Okay.
Ich will das gar nicht sagen, dass das die Anfänge jetzt für die Bühnenpersönlichkeit waren. Ich glaube, ich war einfach...
Auffällig heißt das so Richtung ADHS ein bisschen, oder?
Ich meine, das wurde nie diagnostiziert, aber wahrscheinlich ist das so gewesen.
Ja.
So. Und dann hat es aber... Also meine Mutter hat mich sehr häufig bei bestimmten Dingen angemeldet.
Aha.
Also, da gab es eine einzige Musikschule, die kam dann auch in die Schule. Ich glaube, da war ich auch in der ersten Klasse. Und dann konnte man ein Instrument lernen, das hieß Melodika. Das ist so ein Mini-Klavier mit Schlauch.
Ja, man reinpustet. Ja,
also nicht mit so einem Mundstück, sondern mit Schlauch. Also man Voll konnte das auch vor Jetzt, sich
ja,
haben,
spielen
genau,
und
pusten. Dann, das habe ich dann gelernt. Und im nächsten Schritt hat man Akkordeon gelernt.
Ah, okay. Ja.
Das war so. Die haben nur Akkordeon unterrichtet. Also dieser eine Lehrer. So. Und so hatte ich dann auch relativ früh schon Auftritte. Also mit 7, 8, 9. Und woran ich mich noch erinnern kann, war dann, es gab bei uns einen Karnevalsverein. Und mein Vater war da Vorsitzender oder Elferratspräsident. Und der hat, ich weiß nicht, ob er das eingefädelt hat oder wie das dann kam, aber ich bin dann da aufgetreten mit meinem Akkordeon. Also es gab so Büttenreden und so weiter. Und dann gab es halt so eine Pause, Musikpause. Und dann kam ich als 9-Jähriger, der Mann aus den Bergen, so würde ich angekündigt, angemalt mit Bart, Lederhose und habe mit Akkordeon den Schneewalzer gespielt.
Wirklich?
Die Leute sind ausgerastet. Da waren 300 Leute oder 400. Und ich saß dann, es gibt da Videos davon.
Ja.
Also ich vollkommen unbeeindruckt. Ich habe halt das, was man mir beigebracht hat,
einfach
gemacht,
abgeliefert, gemacht.
Und irgendwie, dann bin ich auch durch die Menge durchgegangen. Und also so fing es an. Also das war eigentlich dann die erste Erfahrung auf der Bühne.
Und hat dir das Spaß gebracht?
Total.
Okay.
Aber ich hatte nie vor, das beruflich diesen Beruf zu machen, zu ergreifen.
Also, ich muss kurz was sagen, woran ich gerade denken muss. Das ist ja wie Florian Silbereisen da. Dein Start, der ist doch auch so aufgetreten mit Akkordeon und als Kind.
Ab in die Volksmusik.
Ja, total. Ein neuer Karrierezweig, der sich auftut.
Ich hatte das nie vor.
Nee.
Nein, also ja.
Ja.
Aber genau.
Und ab da war irgendwie was in dir geweckt?
Also zumindest gab es nie so eine Bühnenangst oder sowas. Ich habe dann auch, also ich habe sehr, sehr viel Sport gemacht. Ich habe Fußball gespielt und Tennis gespielt, Basketball gespielt. Und ich wollte eigentlich irgendwie Sportler werden oder irgendwas mit Sport machen.
Ja.
Ich habe auch für eine Lokalzeitung geschrieben, also sowas wie Journalismus, Sportjournalismus,
Toll.
Das konnte ich mir vorstellen.
Das wäre auch was für dich, oder?
Ja, ich bin auch
Fußballspiele kommentieren.
Ich bin auch immer noch Sportfan.
Sportinteressiert, also das glaube ich, ja.
Ich gucke alles, was ich kann.
Ja, ja, ja. Zeit was ist dein Verein? Was?
Wir sitzen ja in Hamburg, ne? Werder Bremen.
Werder Bremen, ja. Okay.
Das war bei uns so. Also okay. Bei uns waren alle Bremen-Fans.
Bremen-Fans, ja, okay, genau. Cool. Mhm.
Und dann war es aber so, also wie gesagt, ich wurde überall angemeldet, zum Beispiel dann auch im lokalen Fernsehsender, da war ich 14 und da gab es eine Talentshow. Mhm. Music and More hieß die.
Okay.
Und also auch da hat meine Mutter gesagt, geh doch mal hin. Ich war auch im Schulchor und so weiter.
Ja.
Hatte auch schon Gitarre gespielt, aber sie sagte, geh doch mal hin. Und da, ich glaube genau, ich war 14, gab es ein Vorsingen. Ich habe When You Say Nothing at All von Ronan Keating gesungen.
Oh, schön.
Und da hat dann erstmalig der Produzent oder was auch immer die Position da war, der sagte dann zu meiner Mutter, und ich habe das so ein bisschen mitbekommen, er hätte noch nie einen 14-Jährigen so singen gehört.
Okay.
Und da habe ich erstmalig gedacht, aha, da scheint ja was zu sein. Ne?
Kann ich was.
Dass die, ja. Was die Leute so berührt oder wo die, ich will nicht sagen drauf abfahren, ja, aber dass, dass da was ist.
Ja.
Und so ging es dann. Ich hatte dann für diesen Fernsehsender viele Auftritte als 14-, 15-Jähriger mit so Karaoke-Sachen. Also ich habe dann ganz viel Ronan Keating und Orange Blue und sowas gesungen auf Stadtfesten. Und dann bin ich auf den Theater-Jugendclub aufmerksam geworden, auch durch meine Mutter. Mhm. Stand in der Zeitung, der Theater-Jugendclub
sucht.
Aha.
Darstellerin, Darsteller.
Talent.
Okay. Talente.
Und dann bin ich da hingegangen und das war richtig cool. Also da ging es dann richtig los in meinem Kopf, dass ich dachte, okay, ich will Schauspieler werden.
Echt?
Oder da hatte ich auch, es war eben eine ganz, ganz tolle Theaterpädagogin, Claudia Göbel hieß die war, glaube ich, auch Schauspielerin. Und das war einfach ganz anders. Ich hatte noch nie eine Schauspielerin oder einen Schauspieler so gesehen, wie die so sind. Und ich dachte, okay, hier kann ich mich irgendwie ausleben. Und da waren eben auch 20, 30 andere Jugendliche, die auch das Gleiche wollten.
Ja.
Oder die sich auch so ausgelebt haben. Und das war eben anders als der Schulalltag, wo man eben dann auffällig war, wenn man mal laut wurde oder wenn man gesungen hat oder wenn man gut singen konnte. Das war ganz komisch.
Ja.
So hatte ich das auch Gefühl.
Uncool wahrscheinlich, ne?
Ja,
so für einen Jungen auch.
Ich komme aus einer Kleinstadt und das war einfach ungewöhnlich.
Ja.
Jemanden zu sehen, der sowas macht. Genau, und da war ich dann unter meinesgleichen.
Ja.
Wir haben dann auch ein Stück entwickelt, haben das auch im Theater gespielt. Und dann kam ich in der gleichen Stadt, in Stendal übrigens. Also, da bin ich geboren, Tangermünde. Die Perle der Altmark, da bin ich aufgewachsen.
Ja.
Und in Stendal gab es eben dann die sogenannte Kunstplatte. Und das war ein Verein, der sich kulturell auch heute noch für Kinder und Jugendliche einsetzt. Und die hatten verschiedene Kurse. Malkurs, Töpferkurs, aber auch einen Musicalkurs. Angeleitet, semiprofessionell oder auch professionell angeleitet. Und da gab es dann ein Casting und da hatte mich eben eine von dem Jugendclub, Theater-Jugendclub mitgeschleppt. Und wir haben dich ja im Fernsehen gesehen, im Lokalfernsehen. Und wir wissen, du kannst singen. Wir spielen das Musical Rent. Und das sagte mir gar nichts.
Eins meiner Lieblingsmusicals.
Ja, heutzutage, Aber ich kannte Tanz der Vampire, Und ich dachte, ich bin Graf von Krolock und habe das auch da vorgesungen mit 15 oder 16.
Okay, cool.
Totale Finsternis. Und dann haben die mich da genommen und ich habe dann auch gleich den Roger, also die Hauptrolle bekommen, ohne jemals Gesangsunterricht zu haben. Und ich war vollkommen überfordert, so gedanklich. So, du spielst jetzt hier die Hauptrolle. Wir proben jetzt ein halbes Jahr und dann treten wir auf.
Okay.
Und das war super aufregend, sehr, sehr spannend. Und da gab es eben, also das ist so ein Schlüsselmoment, finde ich, in den Anfängen meiner Karriere, da gab es eben den Regisseur Robert Gibbots, der heutzutage Theaterpädagoge am Theater ist in Stendal.
Okay.
Und der sagte zu mir, Markus, wenn du Musicaldarsteller werden willst, ich glaube, du kannst das schaffen.
Oh.
Ja, ja. Ich glaube, du könntest das schaffen. Das wäre was für dich. Du musst hart arbeiten.
Aha.
Du musst Ballettunterricht nehmen.
Aha.
Du musst beim Tanzunterricht nehmen.
Ja, ja.
Du musst Gesangsunterricht nehmen.
Ja.
Damit du, wenn du, ich war da 16, ja.
Ja.
Wenn du zur Aufnahmeprüfung gehst, dass du vorbereitet bist.
Klar.
Und da habe ich dann gedacht, das will ich.
Ja.
Also ich glaube, mit 16, 17 habe ich alles andere über Bord geworfen. Ich habe aufgehört, Tennis zu spielen. Ich habe alle anderen Sachen irgendwie gelassen.
Okay.
Aufgehört und habe mich darauf konzentriert. Mhm. Ich habe jeden Tag geprobt, jeden Tag geübt, Tanzunterricht genommen, Klavierunterricht genommen, Gesangsunterricht genommen. Mhm. Und bin dann gestartet. Mhm. Hab noch 3 Produktionen gespielt. Mhm. Also das erste war Rent, dann kam Romeo et Juliette. Das ist also Romeo und Julia, aber da gibt es eine französische Version von Gérard Prescurvic.
Okay.
Ja, war toll.
Ja.
Da war ich Mercutio.
Okay, schön.
Und dann haben wir Honk gespielt, das hässliche Entlein. Mhm. Und da war ich das hässliche Entlein. Süß. Genau, und in der Zeit, als ich da eben diese Hauptrolle hatte, da waren die Aufnahmeprüfungen an der Job van den Ende.
Aber wie bist du auf die Job gekommen?
Ja, das ist auch, also ich wollte eigentlich nach Berlin.
Ja, an die UdK.
Genau. Mhm. Und die haben aber nur alle drei, die haben andersrum, ja. Die haben immer nur 3 Jahrgänge. Die machen also alle 3 Jahre einmal Pause. Und das war in
Berlin. War
dem
das
Jahr.
Ja der Pause, das, genau. Du konntest dich gar nicht bewerben.
Ich war in Berlin und wollte meine Bewerbungsunterlagen abgeben.
Ja.
Und die haben gesagt, dieses Jahr nicht.
Keine Aufnahmeprüfung.
Oh. Ich so, nein, was mache ich jetzt? Und dann, wir haben alle diese Stage-Fever-Serie verfolgt.
Ah.
Mit dem Jahrgang von Sabrina Weckerlin und.
Das war eine Fernsehserie
und,
über.
Und Zoe Selele und Nadine Schreier und Dirk Stolberg. Also,
ich habe nie wieder dran gedacht. Ja, das gab es
Das gab es im ZDF.
Im ZDF. Wahnsinn, was für ein Marketing.
Und dadurch kannten wir
die Schule.
Alle, die da in diesem Musical-Verein waren, wir diese Jupp van den Ende Academy.
Ja.
Und das wurde natürlich auch so vermittelt, dass das Deutschlands beste, zumindest Privatschule ist.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Würde ich auch so unterschreiben, war
ja,
so.
Ja.
Und dann habe ich mich da beworben. Und ich habe mich auch noch in München beworben, an der August Everding und in Leipzig.
Mhm.
Da gab es auch noch einen Musical-Studiengang, jetzt nicht mehr.
Ja.
Und letztendlich gab es dann aber so viele terminliche Überschneidungen, dass ich nur die Jupp van den Ende Academy hatte. Also ich hatte nur diesen Plan, es gab auch keinen Plan B.
Okay,
Aber ich war halt schon immer so, ich bin da hingegangen und habe gedacht, warum sollen die mich eigentlich nicht nehmen?
Ja, super.
Ich bin gut vorbereitet, ich habe Lust drauf, ich brenne dafür, die müssen mich nehmen.
Ja.
So ohne jetzt heutzutage, das ist vollkommen hirnrissig, weil ich natürlich auch damals in meinem Semester Leute hatte, die haben 3 Jahre lang an allen Institutionen probiert, angenommen zu werden und haben es nicht geschafft oder dann erst.
Ja.
Und ich bin da vollkommen blauäugig und naiv hingegangen und ich weiß noch, meine Schwester lebt auch in Hamburg und bei der habe ich damals übernachtet, die ist 20 Jahre älter als ich und die sagte auch so, Markus, glaubst du eigentlich, dass die dich nehmen? Und ich war so, ich weiß nicht, ich stehe in der Küche und denke so, ja, ich denke schon.
Ja. So. Ja, das ist Mindset, Thema Mindset,
also,
oder?
Ich war vollkommen überzeugt davon, dass das klappen muss. Und ich habe auch den Schulleiter, den künstlerischen Direktor, Robin, dann während der Aufnahmeprüfung auch dann ganz frech angesprochen und sagte, du, ich habe hier 2 Lieder, welches würdest du eigentlich besser finden jetzt so im Finale?
Ja.
Und er sagt, ja, vielleicht in diese Richtung. Also natürlich nicht ganz so zu sagen, ja, okay, wenn du das jetzt singst, nehmen wir dich. Aber ich war frohen Mutes und war mir nicht sicher. Aber ich habe eben gedacht, die können mich eigentlich nicht nehmen.
Mhm. Also du warst dann an der Academy und wir haben uns kennengelernt. Ich war deine Dozentin und du hast mir erzählt, du kannst dich noch erinnern. Ich weiß es nicht mehr, also vielleicht, wenn du es jetzt sagst.
Es gab, ich glaube, einen Tag vor Ausbildungsbeginn ein Get-Together in Raum Sreveningen.
Okay.
Und da wurden eben alle Schüler und Schülerinnen eingeladen und alle Dozenten, die wollten.
Ja.
Und da standen wir da an so einer großen Flügeltür und haben auf den Fleet geguckt.
Ja.
Und da hast du gesagt, hallo, ich bin Eva.
Echt?
Ich bin eure neue Sprecherziehungsdozentin.
Habe ich das gemacht? Oh Mann, da war ich schon damals so. Ich bin so geblieben. Ich weiß, ich habe das bei Frozen auch gemacht, habe ich mich auch vorgestellt. Also, ja, schön.
Total gut. Und, dann hast du auch gefragt, wo ich herkomme und so weiter. Und ich hatte dir, ich weiß das noch, ich habe dir eben erzählt, dass ich aus Sachsen-Anhalt komme und dass ich einen keinen Berliner Akzent habe, aber dass man sehr viel Icke und sowas bei mir auch sagt.
Ja.
Und da sagtest du schon, ich habe da gerade 2 Wochen in Hamburg gelebt.
Ja.
Das hört man gar nicht, sagtest du.
Oh, gut.
Und da war es also auch sehr schnell schon weg. Ich hatte mich sehr schnell umgewöhnt, sage ich mal.
Ja.
Aber das weiß ich noch. Also das war das erste Gespräch und das war natürlich ein sehr guter Einstieg, dass ich dann wusste,
ne? Dass du dich wohlgefühlt hast.
Das ist meine Sprecherziehungsdozentin.
Ja, 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 ja.
Da kann ich mich
drauf
verlassen.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und da haben wir viel, viel gearbeitet.
Ja.
Und dann, interessanterweise, hast du schon während der Ausbildung, am Ende der Ausbildung, glaube ich, gefragt, ob du mal bei mir hospitieren kannst, weil dich das Thema Unterrichten interessiert. Was hat dich so früh schon zum Thema Coaching gezogen?
Ich habe sehr, sehr früh, auch ohne mein Zutun, sage ich mal, Anfragen bekommen von verschiedenen Leuten, ob ich denen nicht mal meine Meinung sagen könnte über bestimmte gesangliche Themen.
Mhm.
Oder auch übers Sprechen, was ich davon halte und ob ich da einen Tipp hätte.
Mhm.
Und das hat seltsamerweise immer sehr gut funktioniert. Mhm. Also meine Tipps haben ohne jegliches Hintergrundwissen eigentlich häufig funktioniert.
Ja.
Und das ist ähnlich wie damals, als ich 16 war, dass ich dachte, das ist was, habe ich damals eben mit 22 gedacht.
Ja.
Auch schon sehr, sehr früh, auch während meines ersten größeren Jobs, dachte ich dann auch so, ich werde wahrscheinlich nicht mein Leben lang auf der Bühne stehen.
Mhm.
Ich muss was anderes machen.
Ja.
Oder ich muss auch was anderes machen.
Ja.
Und dann hatte ich eben mehrere Sachen zur Auswahl.
Ja.
Gesangsunterricht oder
Sprechunterricht. Ja, ja. Du hast es wirklich überlegt.
Ja.
Du hast auch bei mir dann mal zugeguckt,
ne? Genau, ich habe sogar mal übernommen, glaube ich, einmal.
Vielleicht mich vertreten, das kann sein.
Das war
ja.
eigentlich vollkommen verboten. Aber da kam zumindest auch dann eben von der Schulleitung das Go, klar.
Ja.
Der kann das.
Ja.
Der hat hier seine Ausbildung gemacht. Und wenn Eva sagt, er kann es, dann, dann soll er das machen.
Ja, richtig.
Ich hatte ja auch von deiner Mutter gelernt.
Natürlich, natürlich.
Na, als du dein erstes Kind bekommen hast,
hatte ich
nämlich ein Jahr lang bei deiner Mutter Unterricht. Ich glaube sogar 2 Jahre.
Ja, stimmt. Meine Mutter hat mich vertreten. Dann.
Ja, ja.
Meine Mutter hat mich ja vertreten.
Und das ist natürlich, also für alle, ich meine, ich habe ja alle deine Podcast-Folgen gehört.
Ja.
Und viele Leute reden über deine Mutter und sind ihr unendlich dankbar. Und da kann ich mich natürlich nur anschließen.
Ja.
Und alle, die sie kennen und alle, die in meinem Semester waren, auf der Schule waren, die werden das bestätigen können.
Ja.
Es ist einfach was Besonderes gewesen, mit ihr zu arbeiten. Auch nochmal ein ganz anderer Ansatz.
Ja.
Die ging halt nicht vom Sprechen aus, sondern vom Sein, vom Menschen. Ja, die hat dich ganz angeguckt.
Ja.
Natürlich mit vielen seltsamen Übungen,
natürlich.
Die keiner begriffen hat. Ja, Animal Energy und die Eule, die da oben guckt.
Die Eule für den Nacken zu lösen. Tolle Übung, Brain-Chip-Übung.
Also
ja.
so viele Übungen.
Ja.
Und das hat sehr viel weitergeholfen. Obwohl ich da auch dann im Schauspielunterricht, dann hatte ich das versucht umzusetzen und dann sagten die Schauspieldozenten teilweise, okay, kannst du das bitte vergessen?
Ja,
können
wir
bitte an der Rolle jetzt mal arbeiten und weniger dich aufs Sprechen konzentrieren?
Ja, das ist immer die Herausforderung, natürlich.
Aber ich bin schon immer so der logische Lerntyp, wenn du so willst, gewesen.
Ja.
Also ich bin immer sehr, ich will nicht sagen verkopft rangegangen, weil mich das nie aufgehalten hat, sondern das hat mir eigentlich geholfen, wenn ich etwas verstanden habe.
Ja, natürlich.
Und genau.
Ja,
und so habe ich das dann eben schon versucht.
Damals in der Ausbildung.
Genau, also eben auch im Schauspiel so. Dass ich versuche, dann richtig zu sprechen.
Ja. Und ich denke gerade, dann passt CVT perfekt auch zu dir wahrscheinlich. Ne? Wir werden darüber noch später sprechen,
gut.
Aber so
ja,
ist so mein Gefühl, passt perfekt.
Sorry. Für mich ganz toll.
Markus. Also, ich habe mir aufgeschrieben, deine Engagements in der Auswahl, weil das voll interessant ist, was du alles gespielt hast. Wahrscheinlich, was du vorhin erzählt hast, als du in der Ausbildung schon einen Job hattest, das ist am Stadttheater Fürth gewesen, Petticoat und Schicke Dance.
Ja, genau. Das war so eine
Wirtschaftswunder-Revue. Ah, cool.
Über den Schicke Dance und Max Grundig, also so die Größen aus Fürth, die kamen alle von da.
Ah. Interessant.
Genau, und das war halt so eine Revue und ich war im Ensemble oder Featured Ensemble, wenn man heute sagen, mit einigen Solo-Einsätzen.
Cool.
Genau, da ging's los.
Dann hast du gemacht das legendäre Musical Spamalot von Monty Python im Musical Dome in Köln.
Deutschsprachige Erstaufführung.
Toll.
Und mein erster großer Job direkt nach der Ausbildung.
Toll.
Also das war perfekt. Es hat funktioniert.
Ja, ganz toll. Dann hast du gespielt im Hamburger Engelsaal an meiner Seite den Bär und den Heiratsantrag von Tschechow. Darüber müssen wir später noch sprechen. Du warst in Stuttgart und in Oberhausen in der wunderbaren Show. Ich war noch niemals in New York. Und ich weiß noch, dass ich dich in Stuttgart gesehen habe und auch hinter der Bühne besucht habe. Wir haben noch ein Bild, wie wir da stehen in den Fluren im Theater. Dann hast du Rent gespielt in Berlin. Und dann warst du Sänger auf dem Kreuzfahrtschiff MS Artania. Und ist das auch, es gab ja diese ARD-Serie Verrückt nach Meer, war das die Zeit auf dem Schiff?
Genau.
So eine Serie, wo der Alltag auf einem Kreuzfahrtschiff gezeigt wurde.
Genau, ich glaube, es gibt inzwischen 10 Staffeln davon und ich war in Staffel 5.
Ja.
Und das war, genau, ich habe dann natürlich vorgesungen, Audition gemacht.
Ja.
Und da war auch das Fernsehteam dabei und die hatten mich dann angesprochen, ob ich mir vorstellen kann, da begleitet zu werden.
Ja, cool.
Sozusagen.
Und das wird auch immer wieder wiederholt.
Ja,
oder?
Andauernd. Ich kriege andauernd Textnachrichten.
Habe dich gesehen.
Ich habe dich gesehen. Ja, wie siehst du da aus?
Ja.
Das war 2014 oder so.
Ja, Wahnsinn. Aber das Fernsehen vergisst nichts.
Nein.
Das
also,
werden immer wiederholt.
Genau, das war auch spannend. Sehr spannend.
Und dann hast du, das finde ich so crazy, ich muss dich fragen, was du da gemacht hast. Du hast mir gesagt, du bist als Ballettlehrer in Inas Nacht aufgetreten. Was hast du gemacht?
Das war kurz nach der Ausbildung.
Ja.
Und ich, genau, es ist echt vielfältig, wenn ich das so höre.
Ja.
Dass sich das also gar nicht nur auf Singen und Sprechen konzentriert hat.
Nee, gar nicht. Ja.
Es gab eine Anfrage an die Joop van den Ende Academy und ich war da schon gar nicht mehr.
Mhm.
Aber die damalige Schulleiterin, Constanze Klostermann, hat diese Anfrage bekommen. Die suchten einen Ballettlehrer, der dem ehemaligen Nachrichtenmoderator Ulrich Wickert und Ina Müller Ballett beibringt.
Okay.
Während dieser Late-Night-Talkshow.
So erste Position und Plié?
Alles Mögliche.
Okay.
Und ich weiß nicht genau, ob alle Ballettlehrer der Academy abgesagt haben.
Ja.
Oder ich glaube, die haben einfach gesagt, die brauchen jemanden, der auch ein bisschen sprechen kann.
Ja.
Und auch vielleicht ein bisschen witzig ist oder so.
Und
ich glaube, ich war einfach gerade da. Ne? Ich war gerade in Hamburg, ich kam von Spamalot zurück und war ohne Job.
Mhm.
Oder zumindest nichts Längerfristiges. Und dann hat sie mich gefragt. Und dann hatte ich bei meiner damaligen Ballettlehrerin Susanne Schubert noch 2 Extrastunden.
Um dich vorzubereiten.
Sie hat mir ein paar Sachen gezeigt, schön einfach.
Ja.
Und dann kam das so, dass ich also im Schellfischposten in Hamburg stand bei der Aufzeichnung und dann halbnackt im Ballett-Outfit.
Toll!
Erste Position, Combré nach vorn, Bein nach oben.
Und die haben das mitgemacht, die beiden?
Die haben das mitgemacht und man kann es auch auf YouTube noch sehen.
Ja, das muss ich mal suchen.
Du gibst ein, Inas Nacht Ballett und dann...
Wirklich, Leute, macht das. Guckt euch das an, das ist bestimmt witzig. Ich finde ich bin großer Fan von Ina Müller. Es geht ein Gruß raus an Ina Müller. Du wärst mein Traumgast. Oh ja, ich muss Ina Müller einladen. Voll die gute Idee. Das war toll mit ihr, oder?
Das war toll, das war ganz kurz. Ich dachte auch, es gibt eine Probe. Wollte sie gar nicht?
Wollte sie gar nicht, wollte das spontan
war
machen.
War letztendlich auch genau richtig so und guck's dir mal an. Also es kommt auch in jedem, wenn so 10-jähriges Jubiläum, 15-jähriges, das kommt immer. Also ich krieg auch da immer noch Nachrichten, Markus.
Wahnsinn.
Kann es sein, dass du gerade Ballett getanzt hast bei Inas Nacht?
Ja.
Ja, gerade nicht, 2009, aber ja.
Ja. Mir fällt gerade ein, aber ich kann mich zu wenig erinnern, dass ich mit meiner Mutter mal zu Gast war bei Jürgen von der Lippe. In einer Show zum Thema Küssen, aber ich weiß nicht warum, über Filmkuss, Theaterkuss, also zu dem Thema. Und das leitet jetzt perfekt über, Markus, zu unserer gemeinsamen Zeit am Engelsaal.
Ja.
Wir haben da gespielt 2 Stücke von Tschechow, eigentlich ja klassisches Theater, aber war wahrscheinlich so ein bisschen volkstheatermäßig aufbereitet für das Theater, für den Engelsaal. Und der Heiratsantrag... Warte mal, nein, beim Bär, da war ich eine Bauerstochter, glaube ich, ne? Irgendwie war Apfelbau, ich weiß es nicht mehr genau so. Irgendwie hatten wir miteinander zu tun und beim der Bär war mit diesem Bär auf der Bühne. Beim Bär war ich die feine Dame.
Ja, ja.
Und du kamst immer und wir haben uns eigentlich gestritten, das ganze Stück. Ich habe dich auch mit einer Pistole bedroht. Ich muss mal die Bilder raussuchen und dann im Instagram-Post mit reintun. Und dann mussten wir uns küssen.
Ja.
Dann sind wir zusammengekommen sozusagen im Stück. Und das war für uns ein bisschen unangenehm, weil ich war vorher deine Dozentin und irgendwie war das ein bisschen weird. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen einen klassischen Theaterkuss, also einen Fake-Kuss.
Ja.
Und du hast gesagt, dass Sven Dahlem uns das gezeigt hat, wie das geht.
Das war ja ein 3-Personen-Stück.
Ja, genau.
Und Sven Dahlem war sozusagen immer die die graue Eminenz.
Ja, so toll. So toll mit ihm. Toll. So toller Mann auch.
Und
ja.
Ich weiß auch noch, ich bin da ja eingesprungen.
Also ja, es gab,
ich weiß gar nicht, wer das vorher war.
Ja, ja, du,
Aber ich glaube, du hast mich angerufen.
Ja, genau.
Und hast gesagt, Markus, in 4 Tagen ist Premiere. Wir hätten,
ja, du bist auch eingesprungen.
Wir sind in Not.
Ja, ja,
kannst,
genau.
Kannst du morgen proben?
Stimmt.
Und dann kam eben das Material und ja. Ich habe das innerhalb eines Tages
ja,
so gut es ging eben gelernt. Ja. Und dann kam halt dieser Kuss.
Ja.
Und ich dachte so, ja gut, dann küsse ich dich jetzt eben.
Ja, ja, ja.
Seltsam, aber.
Ja.
Und dann hat das Sven Dahlem hat das mit dir vorgeführt. Also er hat dich, glaube ich, geschnappt.
Ja.
Und dann eben den Daumen auf deine Lippen gelegt.
Stimmt.
Und seine Lippen auf die andere Seite des Daumens.
Stimmt.
Sodass das von außen wie ein inniger Kuss aussieht
und wir haben beide jeweils nur den Daumen geküsst. Genau, ja. Ja, genau, das war super.
Und das war toll. Also da weiß ich noch, man bekommt ja auf Facebook immer solche Erinnerungen.
Ja.
Was war vor 10 Jahren oder noch länger?
Ja.
Und das wird mir immer angezeigt. Wirklich? Weil ich habe ganz viel Werbung gemacht dafür. Ich habe gesagt, heute spielen wir nochmal der Bär und der Heiratsantrag. Wenn ihr Eva Weißmann und mich sehen wollt, dann kommt in den Engelsaal.
Ah, cool.
Ja, ja.
Ah cool, da war ich noch nicht so aktiv. Heutzutage würde ich es auch bei Instagram ohne Ende promoten.
Ja, ja, klar.
Ja, klar.
Aber das war auch mein erstes und einziges reines
Schauspiel. Schauspiel, ja.
Genau, ohne Gesang. Ja, das fehlt mir ja eigentlich immer so ein bisschen beim Schauspiel.
Ja, ja, aber es war schön, oder?
Das war toll. Und das war halt auch für mich wieder eine neue Erfahrung und auch... Das war eben gerade eine Phase in meiner Karriere, sag ich mal, wo ich wirklich keinen Job hatte. Also das war nach Spamalot, da gab es am Ende so ein paar, sag ich mal, Querelen, weswegen ich den Anschlussjob nicht machen konnte.
Okay.
Und dann war ich arbeitslos.
Ja.
So wie das halt in unserem Beruf gang und gäbe ist. Und da war ich also erstens sehr glücklich, dass ich da einfach 10-mal spielen konnte.
Ja.
Und natürlich auch, dass ich das ausprobieren
konnte. Ja, klar. Das war toll. Ja. Für mich war das auch besonders, weil ich hatte mein 2. Kind bekommen und habe gesagt, ich möchte spielen wieder und gucken, ob ich es noch kann. So war so ein Gefühl. Und dann hatte ich eine bezaubernde Babysitterin, Jennifer Cossina von der Academy, die dann immer auf meine Tochter aufgepasst hat bei den Proben, mit ihr spazieren war und so. Und ich habe wieder gespielt und habe gemerkt, das war für mich eine ganz wichtige Erfahrung, dass es etwas ist, was man nicht verlernt.
Ja.
Das ist wie Fahrradfahren, das ist in mir drin. Und auch wenn ich jetzt nicht Theater spiele, weiß ich, ich könnte jederzeit wieder auf die Bühne und es würde alles da sein irgendwie. Ja. Und das war für mich deswegen so wichtig.
Du kannst wieder einsteigen.
Ich kann wieder einsteigen.
Also man muss manchmal, glaube ich, noch, ich bin ja auch, mein letzter wirklich professioneller Bühnenjob in einem Musical ist jetzt auch 6 Jahre her.
Mhm.
Oder 7, ist schon relativ lang her. Aber das... Also man muss sich, glaube ich, wieder ein bisschen reinfühlen.
Klar.
Wie fühle ich mich eigentlich, wie singe ich jetzt, wenn ich nicht in ein Mikro singe, sondern für die große Bühne?
Ja.
Wie bewege ich mich auf so einer großen Bühne und nicht in meinem kleinen Gesangsraum?
Ja.
Also einfach ein bisschen spüren, was ist anders.
Natürlich.
Aber das kommt wieder.
Das kommt wieder.
Also das verlernt man auch nicht, wenn man das einmal
drin
hat. Und wenn man auch so eine, ich sag mal, das gab es auch früher, dieses Wort, oder gibt es bestimmt immer noch, ne, so die Bühnenpersönlichkeit, wenn man eben eine ist oder die irgendwann für sich erarbeitet hat.
Wunderschön,
ja. Ich stehe auch, reden wir vielleicht gleich noch drüber, ich unterrichte ja gerade an der Uni in Oldenburg und ich bin da eben Gesangslehrer für Lehrmusik, aber ich bin auch Teil eines Musical-Ensembles, also ich coache eben die Studierenden im Gesang und die haben am Ende des Semesters immer eine Musical-Aufführung.
Ja.
Oder auch so eine Art Revue.
Mhm.
Und da singe ich natürlich auch manchmal vor.
Ah ja, ja.
Oder ich dieses Semester habe ich mich bereit erklärt, auch ein Duett mitzusingen.
Cool. Ja,
also ich freue mich sehr drauf. Aber das, ich merke sofort, ich stehe dann da.
Ja.
Oder ich musste da auch. Oder ich habe auch am ersten Tag an der Uni als Vorstellung habe ich auch ein Lied gesungen.
Ja.
Einfach, dass die Studierenden dass
die wissen,
und auch die,
mit
auch
wem
die,
sie es zu tun haben,
die
oder?
Kollegen und Kolleginnen mich kennenlernen.
Ja.
Und ich merke sofort, ich stehe da,
habe
gleich eine ganz andere Haltung, habe den Blick nach oben links.
Ne?
Ja. So, und dann geht's los. Ne? Und bin eben nicht mehr privat, sondern ich bin gleich ganz anders.
Das ist doch krass, wie das in uns drin ist, oder? Das ist bei mir ja auch so, zack.
Ja. Und schon bin ich da.
Du hast es ein schönes Wort gesagt, eine Bühnenpersönlichkeit.
Ja,
ja, das wird man.
Das wird man oder
ist man auch schon und dann geht es, dann deckt es sich irgendwann so mit dem, was man mitbringt als Mensch. Ich war wahrscheinlich auch, ich war auch schon als Kind eine Bühnenpersönlichkeit und dann habe ich den Beruf ergriffen, der das
man hat
mir
das,
ermöglicht hat zu sein. Ja.
Man hat das in sich, würde ich sagen.
Ja.
Also entweder man hat so viel Kontakt damit
in
der Kindheit oder in der Jugend. Ich meine, bei dir, klar.
Ich bin so aufgewachsen.
Du bist immer mitgegangen sozusagen.
Immer mitgegangen.
Du kanntest das von klein auf.
Ja.
Und ich ja in dem Sinne irgendwie auch.
Du hast auch immer gemacht,
so, also ich kannte das auch schon.
Ja.
Genau, mir fällt sogar noch ein. Ich habe in diesem Theaterjugendclub auch damals in einem echten Theaterstück auch mitspielen dürfen.
Toll.
Die Ben liebt Anna.
Ja, das Buch habe ich gelesen.
Genau.
Ja,
und
toll.
Da suchten die eben vom Jugendclub welche, oder zwei, drei Jugendliche, die da mitmachen. Und das weiß ich auch noch. Also, und ich war also sehr früh auch schon im Theaterbetrieb drin.
Ja.
Also bevor ich überhaupt irgendeine Ausbildung gemacht habe. Ich glaube, das hat es mir auch da ein bisschen schwer gemacht, weil ich schon so viel vorher gemacht habe.
Ja, natürlich. Das ist dann nicht so einfach.
Dann loszulassen und zu und sich darauf einzulassen, okay, mir will hier jemand was beibringen. Du kannst noch nicht alles.
Ja, ja.
Schraub mal zurück. Nur weil du schon so und so viel Vorstellung hattest, heißt das nicht, dass du das alles schon kannst oder schon alles gelernt hast.
Ja.
Aber trotzdem, man hat das in sich, glaube ich. Und man, es gibt dann immer Leute, die das auch sehen, finde ich.
Ja.
Ne? Also, wie auch in deinem Fall, ne? Ich habe ja auch deine Podcasts gehört und eben das Wort Mentor oder Mentorin.
Ja.
Also einfach jemanden, der da ist, der etwas sieht.
Ja.
Und der
und dann einem dann Mut macht.
Der dich ermutigt.
Diesen Weg zu gehen.
Da lang zu gehen und zu sagen, mach das mal. Ich sehe da was in dir.
Ja.
Ja, und dann kann man eben, dann kann man die Bühnenpersönlichkeit eben auch nach außen tragen.
Ja.
Und loslassen.
Ja.
Und dann gern, wenn die Show vorbei ist, auch wieder einpacken.
Ja. Ja. Ja, nicht so einfach manchmal,
nee,
oder?
Nee, das stimmt.
So, also, ich weiß nicht, ich denke, das ist schon sehr in mir drin, dass wie laut ich spreche zum Beispiel oder so. Das ist dann schon in so privatem Setting manchmal, passt nicht so zusammen, aber...
Es ist dir auch, ich glaube, es ist dir auch erlaubt worden sozusagen.
Ja.
Ich sehe das, ich sehe das bei meiner Tochter, die ist jetzt gerade 4.
Ja.
Und die hat, ich sag mal, unser Temperament auf jeden Fall. Na, meine Frau ist auch keine zurückhaltende Person.
Ja.
Die hat das.
Ja.
Die hat das in sich.
Ja.
Und ich liebe das, wenn die laut ist.
Ja.
Also ich, natürlich ist das manchmal in der Öffentlichkeit nicht so leicht. Ja,
ja. Ja.
Na, wenn die Leute dann schief gucken, warum lacht das Kind jetzt? Na, also es ist ja nicht mal, dass sie irgendwie schreit. Das gibt's auch.
Ja.
Aber dass ich sozusagen versuche, ihr so wenig wie möglich dieses Offene und dieses Ausleben ihrer Emotion, die sie in dem Moment hat, so wenig wie möglich wegzunehmen.
Ja.
Na, es sei denn, es ist jetzt irgendwie, besteht Lebensgefahr oder es ist wirklich gerade total unpassend, dann muss man vielleicht rausgehen. Oder
sowas.
Aber ich versuche auch da, weil ich so viele, ich will nicht sagen Fälle kenne, aber in meinem Unterricht
natürlich
einfach Menschen kennengelernt habe, denen als Jugendlicher oder als Kind immer gesagt wurde, pst, sei mal ein bisschen höflich oder ein bisschen leiser, halt dich mal zurück. Und dann wollen die aber singen. Oder sprechen und spielen. Und dann können die das erstmal nicht rauslassen, weil die so sehr in sich haben, sich zurückzuhalten.
Ja.
Und dass das gar nicht erlaubt ist. Und auf der Bühne muss das aber sein.
Ja.
Ja, also wenn man sich, ich sag dann immer ein paar Beispiele, wie, sag mal, berühmte Popsängerin wie Adele oder sowas, die alles rauslassen, die das Innerste nach außen kehren und sich eben nicht zurückhalten auf der Bühne. Ist jetzt nur ein Beispiel.
Ja, natürlich.
Es gibt hunderte, tausende Beispiele.
Natürlich,
Aber wenn du das nicht kannst und den Zugang dazu nicht findest, dann kannst du bis zu einem bestimmten Grad, sag ich mal, den Beruf nicht ergreifen.
Ja.
Dann wird es schwierig, wenn du immer in deinem Kopf...
Natürlich, ich darf aber nicht.
Die Barriere,
Barriere
hast.
Ja. Ja, ich finde das so wesentlich, was du sagst. Es ist, ich denke, im Menschen drin ist der Wunsch, sich auszudrücken. Ich glaube, das ist ganz wichtiger Bestandteil unseres Menschseins, wenn wir vom ganzheitlichen Menschsein sprechen. Und wenn wir uns freuen, dass wir das raussprechen wollen oder körperlich zeigen wollen, wenn wir traurig sind. Und ich finde das so wichtig, dass ein Raum geschaffen wird, wo wir so sein können.
Ja.
Und ich finde, die Familie muss der erste Ort sein, wo das stattfinden kann.
Ja.
Wo sollen wir das denn üben, wenn nicht zu Hause eigentlich?
Ja.
Und ich achte auch ganz, ganz doll darauf, auch weil ich mit der Stimme arbeite wie du, dass meine Kinder sich wirklich ausdrücken können und dass sie wütend sein können und dass sie laut sein können. Sie haben alle kräftige Stimmen, weil sie einfach das vorgelebt kriegen.
Klar.
Klar. Weil alles andere, es kommt noch genügend Beschränkung von der Gesellschaft, von der Schule, von überall.
Ja.
Und sie müssen erstmal, sie müssen frei sein dürfen.
Ja.
Und ihre Stimmen wirklich nutzen können. Ja. Das muss noch nicht mal beruflich sein, aber wir haben ja eine Stimme, um uns auszudrücken. Das ist so wichtig, so, so wichtig. Ja. Und wenn dann diese Spielfreude dazu kommt, dass dann jemand sagt, okay, ich möchte das jetzt aber auf einer Bühne machen, ja, weil das, was ich auszudrücken habe, ist berührt oder bringt mich so selber, bewegt mich so dolle, das möchte ich jetzt 10 Leuten oder 100 Leuten zeigen.
Ja.
Dann stehen wir da, du und ich, und sagen, okay, wir gehen diesen Weg mit euch,
genau,
oder?
Ja.
Als Mentor und als Coach.
Und auch, weil man es eben selber erlebt hat.
Ja, natürlich. Ja,
also dieser innere Wunsch, ja, also natürlich durch die, ich sag mal, durch die Ermutigung meines damaligen Lehrers oder Regisseurs, dass ich einfach gemerkt habe, okay, ja, da ist was.
Ja.
Ich kann die Menschen auf eine ganz andere Art und Weise berühren.
Ja.
Und das, also wenn man mich damals gefragt hätte, und das, ich glaube, man hat mich das auch gefragt, auch in der Aufnahmeprüfung. Und das klingt natürlich so klischeehaft und banal, ne? Aber das ist so. Wenn ich wollte andere Menschen berühren, ich wollte die 2-3 Stunden aus ihrem Alltag rausreißen auf der Bühne, denen einfach eine gute Zeit geben.
Mhm.
Und ich hatte eben das Gefühl, dass ich das kann. Und das, das versuche ich eben auch heutzutage einfach zu vermitteln und weiterzugeben, dass das essentiell ist.
Ja. Ja. Da sind wir einer Meinung. Total. Markus, jetzt möchte ich einsteigen. Jetzt haben wir schon so schön angefangen, über die Stimme zu sprechen.
Ja.
Du bist dann ein CVT-Lehrer geworden.
Genau.
Jetzt erklär uns mal kurz, wenn es geht. Wenn es geht, kurz, weil ich möchte so viel mit dir besprechen. Aber ganz kurz den Begriff CVT, was sich dahinter versteckt.
Genau, also CVT, Complete Vocal Technique, ist eine Gesangstechnik, die anhand von physiologischen und anatomischen Erkenntnissen der Stimmforschung Ansätze und Methoden gefunden hat, jeglichen Klang der menschlichen Stimme auf gesunde Art und Weise zu erzeugen.
Okay.
Also das ist erstmal so der Grundsatz.
Mhm.
Jeder Mensch kann alles machen, gesund.
Mhm.
Und dann eben ein pädagogisches Konzept entwickelt hat, das den Leuten eben auch hilft, das zu erlernen.
Okay.
Also pädagogische Ansätze, wie kann ich bestimmte Klänge herstellen auf gesunde Art und Weise. Und das kann eben alles sein.
Okay.
Und von Death Metal bis Oper.
Okay.
Ja, also es ist alles, deswegen heißt das auch Complete. Ja, also das,
okay.
Da wird häufig wird so nachgefragt, warum nennen die sich so? Ne? Das ist doch irgendwie so ein bisschen
so anmaßend. So Complete, wir wissen jetzt alles.
Genau,
aber heißt
so ist es nicht, sondern es inkludiert jeglichen
Stil.
Stimmklang in jedem Stil.
Und ihr, wenn du sagst anatomisch, wird dann erklärt, zum Beispiel ich singe Oper, das heißt, da muss der weiche Gaumen sich heben oder so auf die Art?
Wenn das für den jeweiligen Sänger oder die Sängerin wichtig ist, wird das erklärt.
Mhm.
Es gibt ja auch viele Sängerinnen, die das überhaupt nicht interessiert, was anatomisch funktioniert.
Ja.
Aber ich als Lehrer, ich muss das wissen.
Natürlich.
Das war auch ein Grund, warum ich das unbedingt machen wollte, weil ich das Gefühl hatte, die wissen das alles, ne? Und die forschen halt auch sehr viel. Es gibt heutzutage jede Menge Studien über diese Sachen, die sich die Erfinderin dieser Methode, Katrine Sadolin, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, eine Dänin, die sich das vor 30, 40 Jahren erdacht hat, das System, das sich auch, sag ich mal, hin und wieder schon verändert hat, weil die natürlich herausgefunden haben, dass bestimmte Dinge doch nicht so gestimmt haben.
Ja.
Also sie haben halt versuchen, nach und nach alles, was diese Dame sich erdacht hat,
zu überprüfen und anzupassen,
ob das stimmt.
Mhm.
Aber es hat sehr, sehr viel gestimmt.
Mhm.
Und das gibt sehr, sehr viel Sicherheit.
Ja.
Heutzutage sind die sogar in der Stimmtherapie aktiv. Also gehen in Krankenhäuser. Es gibt inzwischen eine Zusatzausbildung, wo du eben Stimmtherapeut werden kannst. Und das ist wieder ganz toll, finde ich, auch für mich, auch wenn ich das nicht mache.
Ja.
Aber dass man eben sagen kann, mit den Werkzeugen, mit den Tools, die CVT hat, kann ich sogar kaputte Stimmen reparieren.
Ja. Ja,
ich arbeite natürlich sehr gerne mit gesunden Stimmen zusammen.
Ja, klar.
Aber dass das funktioniert.
Ja.
Genau. Und das ist eigentlich so der, der Grundsatz, dass man eben alle Klänge auf gesunde Art und Weise erzeugen kann. Mhm. Und dann kommt natürlich, das ist der nächste Punkt hinzu, wenn ich das alles kann,
ja,
was will ich eigentlich ausdrücken mit dem Lied?
Aha.
Oder mit dem, es gilt genauso fürs Sprechen. Also ja, alles, was man gesanglich machen kann, kann man auch beim Sprechen machen. Ja. Also es gibt für mich da auch gar nicht so einen großen Unterschied.
Ah, guck mal, das wollte ich dich fragen.
Ja, also
eigentlich nicht. Ne? Für mich gibt es kaum Unterschied.
Es sei denn, man singt wirklich Oper. Also ja, das ist ein großer Unterschied,
ja,
weil so spricht niemand.
Also, außer Opernsänger.
Ja, genau.
Die sprechen so.
Ja, ja,
die sprechen immer noch so.
Genau.
Weil die Position halten.
Genau. Und da ist natürlich die Frage, jetzt Thema natürlich sprechen.
Ja.
Wie natürlich ist das eigentlich?
Ja.
Also Operngesang hat natürlich absolut seine Berechtigung. Ich liebe die Oper.
Ja, natürlich.
Aber wenn wir jetzt sagen, wie spricht man im Alltag oder mhm, wie unterhält man sich?
Mhm.
Niemand spricht so.
So ja.
Also es ist schon eine Kunstform.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Genau, was wollte ich jetzt sagen?
Du hast viel Tolles gesagt. Ich wollte dazu sagen, was ich vorhin sagte, dass du für den Kopf was brauchst. Das finde ich bestätigt jetzt, was du sagst, dass einfach alles erforscht ist und wirklich plausibel ist und ja.
Also das ist, für mich ist das die Grundlage. Ich kenne so viele, auch aus meiner Erfahrung, so viele Lehrer und Lehrerinnen, die ganz andersrum unterrichten
ja,
oder unterrichtet haben. Einfach nur von der Gefühlsebene,
mhm,
sehr viel von den Emotionen
mhm,
und dann eben gesagt wurde oder gesagt wird, der Körper wird dann schon das Richtige machen. Also wenn du mhm, in der richtigen Stimmung bist, mhm, in der richtigen Emotion,
mhm,
wird dein Körper das Richtige tun.
Mhm.
Ich finde das an sich gut,
mhm,
ja, das stimmt auch.
Mhm.
Es rettet dich halt nicht, wenn du nervös bist und mhm, den hohen Ton singen musst.
Mhm.
So, ne? Also das ist, ich habe halt selber erlebt an mir
mhm,
und an auch Kollegen und Kolleginnen auf der Bühne teilweise, die dann bei dem hohen Ton einfach irgendwie den tiefen Ton oder was auch immer, dass das dann nicht funktioniert hat.
Ja.
Also die waren total emotional
ja,
und es hat trotzdem was nicht funktioniert und ich finde einfach, dass so eine gewisse technische Grundlage da
ja,
sein muss. Man muss nicht die ganzen muskulären Abläufe kennen.
Nein.
Als Sänger. Aber ich finde, man muss sich retten können, du musst darauf zugreifen können,
ja,
an Tagen, wo es dir nicht so gut geht.
Ja.
Wo
ja,
du
ja,
nicht super drauf bist. Weil dann kannst du es ja vielleicht schon.
Ja.
Also dann kannst du eh alles singen. Also wenn ich top drauf bin,
ja,
toll.
Ja.
Und wenn ich nicht gut drauf bin, dann muss ich eben überlegen. Und wenn ich das nicht kann,
ja,
dann kann ich den Song vielleicht nicht singen.
Ja.
So. Und das heißt, lass mich noch eine Sache
ja,
dazu.
Ja.
Das heißt nicht, weil ich werde oder wurde relativ häufig damit konfrontiert, wo bleiben denn da die Emotionen?
Mhm.
Oder wo bleibt die Musik?
Mhm.
Und ich finde, das schließt sich überhaupt nicht aus, weil wenn du so eine solide Technik hast,
mhm,
dass du stimmlich einfach, dass dir keiner was anhaben kann in
mhm,
dem Sinne, dann bist du erst recht, finde ich, frei, die Emotionen kommen zu lassen, einen Song zu interpretieren.
Mhm.
Und das ist auch meine Erfahrung. Also das habe ich so erlebt, dass Leute gemerkt haben, okay, ich kann jetzt auf einmal, ich kann die und die und die Songs singen, jetzt kann ich mich erstmalig darauf konzentrieren, worum es überhaupt geht.
Ja.
Und nicht mehr, ob ich den Song überhaupt singen kann. Und das
ja,
ist natürlich eine große Freiheit.
Große Erleichterung
ja,
und Freiheit, ja, ja, natürlich. Natürlich. Was mir dazu einfällt, ich möchte ein bisschen erzählen von meiner Arbeit. Ich bin ja Linklater-Stimmtrainerin. Und das ist ein Körperstimmtraining für Schauspielerinnen und Schauspieler, für die Sprechstimme. Und da wird auch sehr technisch gearbeitet, weil wir wirklich einfach die Fakten angucken. Ne? Was ist meine Haltung?
Ja.
Wie ist mein Atem? Wie
ja,
frei ist mein Atem?
Ja.
Dann gibt es die Berührung des Tons, gibt es eine Übung, meinen Seufzer, mein Ha, was
ja,
ich immer mache. Ne? Der Primärsound, den wir machen. Dann suchen wir im ganzen Körper die Vibration. Dann benutzen wir einfach den Körper, schütteln die Knie, machen 1000 Übungen, um den Körper aufzuwecken. Und dann gehen wir durch die Resonanzräume von Brust bis Falsett. Also gehen einmal komplett durch und zwar gucken wir jedes einzeln an.
Ja.
Sodass wir dann, wenn wir aufgewärmt sind, einfach unser Instrument komplett zur Verfügung haben und dann in die Emotion reingehen können.
Ja.
Und dann, wenn ich dann dafür mache ich diese Arbeit, ne, dass ich dann in die Emotion gehen kann und meine Stimme das abbilden kann. Dass sie dann hochgehen kann oder dass sie tief sein kann, dass sie flüstern kann, whatever,
ja,
auf eine gesunde Art.
Ja.
Also,
klingt oder? Doch ganz ähnlich.
Klingt ganz ähnlich, deswegen wollte ich das sagen. Das klingt ganz ähnlich.
Ja, das ist toll.
Und dann, wenn du in Verbindung mit dir bist,
ja,
und dann diese Tools hast, dann kannst du erst in die Emotion gehen.
Ja.
Dann kannst du dich das erst trauen eigentlich, ja, auch. So.
Das, genau.
So.
Also das ist eben auch meine Erfahrung.
Ja.
Und natürlich, also ich komme ja nun aus dem Musical-Bereich,
ja,
und ich sag mal auch Popgesang,
ja,
ist auch, ich sag mal, ein Steckenpferd,
ja,
ein Pferd von mir. Also das sind so meine zwei Spezialgebiete.
Ja.
Aber ich habe auch 3-4 Sänger sind es.
Ja.
Die eben wirklich so Heavy Metal singen.
Oh, krass.
Und Death Metal.
Krass.
Und die konnten das teilweise auch schon. Also, ja, die brauchen gar nicht so viel Anleitung. Wie,
ja,
kann ich jetzt bestimmte krasse, kratzige,
ja,
Sounds,
ja,
machen? Das kann ich alles.
Ja. Ja,
also das habe ich da auch gelernt.
Ja.
Also ganz, ganz toll, weil das einfach auch so ein großer Bereich in der Musik ist. Deswegen hatte ich mich auch zum Beispiel entschieden für CVT.
Ja.
Ich habe mir ganz viel angeguckt. Also ich habe,
ja,
mir funktionale,
ja,
Stimmtraining nach Cornelius Reed und Eugen Rabine und was weiß,
ja,
ich.
Ja, ja, ja.
Estill, ja, Voice Training System.
Ja.
Alles Mögliche.
Ja.
Auch ich hatte auch einen Lehrer, der war damals, ich weiß gar nicht, ob es noch ist, aber der war Bereichsleiter an der Hans Eisler,
ja,
in Berlin, Hochschule,
ja,
für Operngesang.
Mhm.
Der hatte mal einen Workshop gegeben an der Jupp van, mhm, Ende Academy. Stuart Emerson hieß der.
Mhm.
Und der hatte mir teilweise auch Unterricht angeboten, weil, mhm, er dachte, ich könnte Opernsänger werden.
Ja.
Und warum auch nicht? Ich konnte das ganz gut.
Ja, ja,
also das
bestimmt.
Ist jetzt relativ weit weg, weil ich es nicht mehr mache oder nicht so häufig.
Ja, kann ich mir gut bei dir vorstellen.
Ja,
ein,
ja,
schöner Mozart.
Ich habe das,
so,
hab das eben nie forciert.
So. Ich habe auch eine Zeit lang Oper gesungen. Ich hatte hier beim Engelsaal habe ich mit Peter Anders gearbeitet und habe Bach gesungen.
Ja.
Und der hat mir tolle Sachen gesagt über Oper. Hat er gesagt, bei Oper musst du wirklich selbstbewusst auf der Bühne stehen.
Ja.
Wenn du diese Klänge machst, da musst du zustehen.
Ja, ja.
Und das hat mich sehr beeindruckt, dass er das gesagt hat.
Ja, da ist es eben auch ohne Mikro, ne? Also,
natürlich.
Wie schaffst du es, übers Orchester drüber, ja, zu singen? Das muss man halt erstmal.
Ja. Auch, und das muss man bei sich zulassen, dass man so klingt.
Ja.
Ich finde Oper, ich bin ein großer Fan,
ja,
weil es so elementar ist, so, ja, raw und so, ja, open. Irgendwie.
Also,
ja,
das, genau, also,
ja,
mich hat das schon auch angesprochen.
Ja.
Aber ich hab dann eben einen Workshop gemacht in Hamburg und da kam eine Lehrerin aus Kopenhagen,
mhm,
also nicht Frau Sadolin selber.
Mhm.
Und die, und so habe ich später teilweise auch meine Workshops aufgebaut. Da gibt es dann eben ein, mhm, System, so kann man das machen, damit,
mhm,
man erstmal die, mhm, die Methode an sich vorstellt.
Mhm.
Und die hat dann wirklich in jeglichem Stil Liedbeispiele,
ja,
gebracht.
Selber vorgesungen.
Und sowas habe ich, ja,
ja,
und sowas habe ich noch nie gesehen gehabt vorher.
Toll.
Noch nie. Und ich war eh so, ich dachte so, okay, ich kann sehr gut im Musical singen. Ich hatte da auch eben, ich weiß,
ja,
das war zur Zeit von, ich war noch niemals in New York, also ich habe für Stage Entertainment gearbeitet,
ja,
und großen Bühnenjob und so weiter. Und hatte doch das Gefühl, ich bin limitiert, ich kann nicht alles.
Ja.
Und wenn ich mal einen Popsong singen sollte, dann haben die mich bei Auditions teilweise schief angeguckt, weil ich einfach so nicht im Stil war.
Mhm.
Ja, ich klang wie ein Opernsänger, der,
mhm,
der einen Popsong singt.
Mhm.
Also ganz gruselig.
Mhm.
Und die sang alles stilgetreu.
Toll.
Eben von Klassik bis Death Metal.
Ja.
Und da dachte ich, saß dann und dachte, das will ich machen. Also,
ja,
ich will es lernen. Und ich habe mich am gleichen Tag entschieden zu sagen, ich mache das 3-jährige Studium.
Krass.
Und werde Lehrer. Ich mache das.
Ja.
Und das war, also, wie sagt
man? Man hat so Momente, ne?
Groundbreaking.
Ja, ja.
So jemanden zu sehen. Und natürlich, dann kommst du da nach Kopenhagen und lernst natürlich die anderen Leute kennen. Und dann lernst du die Lehrer und Lehrerinnen kennen.
Ja.
Und die können das alle.
Ja.
Und die sprechen alle die gleiche Sprache. Und das ist, glaube ich, auch so ein, ich will nicht sagen Alleinstellungsmerkmal, aber das ist einfach ganz besonders. Wir sind, glaube ich, ich sage jetzt mal wir, 500 oder 600,
mhm,
Lehrer weltweit inzwischen,
mhm,
die alle das Gleiche gelernt haben,
mhm,
alle aus verschiedenen Bereichen, weil da gab es eben auch Jazzsänger, Opernsänger,
mhm,
alles Mögliche. Aber wenn du als Schülerin zu uns kommst und ein Thema vorbringst,
mhm,
wahrscheinlich alle ähnlich weiterhelfen können.
Mhm.
Also du kannst auch sozusagen getrost zu einem anderen,
mhm,
CVT-Lehrer gehen,
mhm,
und wirst nicht denken, was will der jetzt von mir?
Ja.
So wie es,
ja,
teilweise,
ja,
also ich hatte es auch Gesangslehrer, die waren wirklich toll und haben mir auch super weitergeholfen. Ja?
Ja.
Also einige von denen, ja, denen verdanke ich sehr, sehr viel. Aber ich stand teilweise da und dachte, ich verstehe gerade gar nichts.
Ja, natürlich.
Und das war sehr häufig.
Ich weiß.
Und das kriege ich heutzutage auch von den Leuten, die zu mir kommen, die das erste Mal mit CVT in Berührung kommen, die sagen, wow, das ist so konkret. Ich kapiere das jetzt endlich mal.
Ja.
Und es ist eben auch sehr individuell. Also ich bin eben fern davon, jemandem, ich sag's mal salopp, jemandem was aufzudrücken, ja, meinen eigenen Stil, den ich gut finde, meinen eigenen Geschmack, sondern im Gegenteil, ich versuche die Leute da zu nehmen, wo die sind und zu sagen, was willst du denn jetzt?
Ja.
Wie kann ich dir weiterhelfen?
Ja.
Und eben nicht umgekehrt.
Ja.
Und da ist für mich einfach CVT das Ding gewesen.
Ja.
Weil es wie so ein Werkzeugkasten ist.
Ja.
Ich habe im Kopf 20 Dinge, die mir jetzt sofort einfallen würden,
die
man jetzt machen könnte. Ich nehme natürlich trotzdem immer den Erstbesten, der bei den meisten funktioniert.
Ja.
Aber das, und wenn der nicht funktioniert, das macht gar nichts. Dann nehme ich das nächste Tool. Und dann wird das probiert.
Ja. Ich bin so fasziniert, weil es ist alles genauso, wie es bei mir auch ist. Das ist so abgefahren. Ich habe Christine Linklater selber erlebt und bei ihr Unterricht gehabt. Und als ich sie kennengelernt habe, habe ich gedacht, okay, das ist meine Methode, mein Ansatz. Weil ich habe das auch so intuitiv begriffen, was sie macht und wie es funktioniert, dass ich dann auch mich beworben habe und diese Ausbildung gemacht habe.
Ja.
Und ich empfinde das auch so. Ich habe auch das Gefühl, ich habe so viele Tools und so viele Möglichkeiten.
Ja,
und ich liebe an meiner Arbeit, dass es auch so konkret ist. Also ich merke, ob jemand denkt, was er sagt.
Ja.
Und ich kann ihm dazu helfen, wenn er es noch nicht tut, die Schritte, wie es konkret wird. Ich empfinde deswegen mein Stimmtraining auch immer wie ein Schauspieltraining, weil es so konkret in den Moment bringt und so verbindet mit einem selber. Und wir können nur gut spielen, wenn wir ganz bei uns sind natürlich und nicht irgendwie flüchten oder nicht da sind. So. Und ja, deswegen, ich kann das total nachvollziehen. Interessant. Und wer weiß, Markus, ob es am Ende des Tages gar nicht die Methode ist, sondern einfach unsere Hingabe und unsere Zuwendung zur Arbeit, zur Stimme und zum Menschen.
Das macht viel.
Oder?
Das macht viel. Das,
wenn wir von verschiedenen Methoden beide so schwärmen,
das macht
ist das
auch
nicht
ganz
nur
viel.
Die Methode. Das denke ich oft. Das hat gedauert, bis ich das begriffen habe. Ich merke, wenn ich mit Leuten arbeite, das funktioniert halt, ne? Und am Ende der Stunde strahlen sie, weil sie wirklich bei sich angekommen sind.
Ja.
Und die ersten Jahre habe ich immer gesagt, aber ich verstehe das nicht. Ich mache doch nur die Übung. Wie kann das sein? Und dann habe ich mich mal coachen lassen und dann hat die Coachin gesagt, nein, Eva, das sind nicht die Übungen, das bist du.
Ja.
Und das ist deine Gabe, dass du Menschen öffnen kannst
und
dass dann die Übungen funktionieren.
Genau, es ist immer noch die Frage, wie nutze ich diesen, sag ich mal, Werkzeugkasten?
Ja.
Also wie setze ich den ein? Das, was ich da gelernt habe, auch die pädagogischen Sachen, wie formuliere ich das?
Für denjenigen, der dir gegenübersteht.
Ganz individuell.
Ja.
Und das, ich habe schon mal mit dem Gedanken gespielt und auch... Da gab es halt mal Gespräche, mich vielleicht zu vergrößern sozusagen.
Ja.
Also nicht nur ich selber, sondern eben auch eine Schule zu eröffnen oder sowas.
Ja.
Da bin ich erstmal komplett von abgekommen, weil ich das Gefühl habe, dass die Leute zu mir wollen zum Gesangsunterricht.
Klar.
Dass die also gar nicht, die würden nicht akzeptieren, wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich kenne aber noch den und den.
Ja.
Sondern ich glaube, ich habe mit allen meinen Schülern und Schülerinnen einfach auch so ein Verhältnis, dass so eine Vertrauensbasis, dass das einfach funktioniert.
Mhm.
Und die meisten von denen, die haben noch nie, und das ist das Witzige, die haben noch nie ein Wort von CVT gehört.
Weil das ist für die egal.
Weil ich das teilweise, es gibt Leute, die kommen deswegen.
Ja.
Ja, die haben davon gehört und ich bin ja autorisierter Lehrer.
Ja, klar.
Ich darf das weitergeben, ich mache alle 2 Jahre ein Update und bekomme die neuesten Erkenntnisse aus Stimmforschung und so weiter. Die können das bekommen, wenn sie es wollen, aber die müssen das nicht bekommen. Ich kann denen das auch alles mitteilen, ohne ein einziges Wort von CVT zu erwähnen.
Ja.
Also weder die Vocal Modes, die es da gibt, oder die Klangfarben, oder die Effekte, na klar, die benennt man dann schon.
Ja. Ja.
Aber ich kann das trotzdem vermitteln, sag ich mal. Und den Leuten damit weiterhelfen.
Ja.
Und das ist ja auch, also ich das hätte ich während der Musical-Ausbildung noch nicht gedacht, dass das was für mich ist.
Siehst du, ja.
Also, dass mich das mal so erfüllen würde, den Menschen dabei zu helfen, ihren gesanglichen oder stimmlichen Weg zu gehen. Oder ihre Stimme neu zu entdecken oder bestimmte Dinge zu schaffen. Und dann auch die Rückmeldung zu bekommen. Ich war heute auf einer Audition. ich habe das erste Mal den Song so und so gesungen. Ich habe mich so gut gefühlt. Und dann denke ich immer, yes, es hat funktioniert. Ich freue mich dann immer so mit. Ne? Ja. Und das kennst du ja sicherlich auch, solche Rückmeldungen.
Ja, natürlich.
Und deswegen mache ich das. Also das ist Wahnsinn. Auch was das mit mir macht. Ich habe so eine große Freude, wenn meine Sänger und Sängerinnen vorankommen. Und das hätte ich vor 20 Jahren oder 15 Jahren niemals für möglich gehalten.
Ist das nicht krass?
Da war ich ganz bei mir und auf mich konzentriert und eben nicht auf andere.
Siehst du, Markus? Oh, Markus, wie schön. Oh, Mann. Hätte man Zeit, müsste man jetzt weinen, weil das ist so schön.
Das ist traumhaft.
Das geht mir halt genauso. Ja. Ich kenne nichts Schöneres. Es macht mich nichts glücklicher, als Leuten weiterzuhelfen und zu sehen, wie sie zu sich kommen. Also was ich merke halt, wenn jemand wirklich anfängt zu atmen und die eigene Stimme zu finden, dann kommen die halt zu sich selber, verbinden sich mit sich selber und werden selbstbewusst. Es kommt ein Stimmklang, den sie gar nicht kannten, raus.
Ja.
Sie können Glaubenssätze ändern, glaube ich, ne? Das passiert auch. Also viele Leute ändern plötzlich was dann auch in ihrem Leben und so. Also es sind so viele Sachen kommen in Gang, wenn man anfängt, so an sich zu arbeiten. Deswegen, das ist wunderschön. Und du hast auch gesagt, du warst früher mehr bei dir selber. Und wenn man unterrichtet, man verliert sich auch selber ein bisschen auf eine angenehme Art.
Klar.
Oder? Es ist Eitelkeit, ist kein Thema mehr. Ist kein Thema. Es ist so was sehr Dienendes, Demütiges, oder?
Man geht so einen Schritt zurück.
Man geht einen Schritt zurück und lässt den anderen strahlen.
Ja, genau. Ich finde, ich bin trotzdem immer noch bei mir.
Klar,
und
natürlich.
Und ich bin in meinem Unterricht auch sehr, ich fühle mich auch, als wäre ich auf der Bühne. Also
interessant.
Das ist ist immer noch wie eine Bühne. Also ich muss natürlich auch die Leute teilweise dazu ermutigen, jetzt was zu machen. Und ich mache natürlich auch sehr viel vor.
Ja.
Vor allem, wenn es um bestimmte Klänge geht. Natürlich wollen die das mal hören, was ich denn eigentlich möchte.
Ja.
Und natürlich muss ich das auch gut abliefern.
Ja.
Aber da habe ich gar keinen Stress damit.
Nee.
Sondern das ist halt auch ein Werkzeug.
Ja. Ja,
neben Erklärungen und neben Bildern, neben Fühlen, ist der Klang natürlich eines der essentiellsten Werkzeuge.
Ja.
Und ich nehme mich natürlich in dem Sinne zurück, dass ich mich niemals über den Schüler stellen würde, was ich ganz häufig selber erlebt habe.
Ja, richtig.
Ich bin der und der Lehrer und habe das und das gemacht. Seid froh, dass ihr heute bei mir Unterricht hat.
Ja.
Gruselig heutzutage. Aber gibt es immer noch.
Ja, natürlich.
Und ich sehe mich halt als Begleiter. Ne?
Als Begleiter,
Dass die... dass die Menschen ihre eigene Stimme und ihre eigenen Fähigkeiten weiterentwickeln können und ich denen einfach den Weg zeige und auch da teilweise so sage, hier könntest du könntest aber auch hier, ist deine Entscheidung.
Mhm.
Und das habe ich das erste Mal bei CBT kennengelernt, diese Sichtweise, wir gehen vom Sänger oder der Sängerin aus und nicht vom Lehrer.
Richtig,
was willst du eigentlich?
Ja.
Und ich frage manchmal 5 Minuten, bis wir herausgefunden haben, worum es eigentlich geht.
Ja.
Und dann kann man eben auch diesen Weg gehen.
Ja.
Und eben nicht, okay, ich mache jetzt 30 Minuten lang Gesangsübungen mit dir, die dir gar nichts bringen. Ich sag's mal so ein bisschen übertrieben, aber ich kenne das halt. Ne? Da kommt ein Death-Metal-Sänger zu mir, der halt sehr viel, dieses Shouting macht. Ne? Also wirklich ganz viel.
Ja.
Gutturalen Gesang, sag ich mal. Und der hatte vorher dann eben auf der Suche nach Gesangsunterricht bei einem Opernsänger. Der klassische Gesangsübungen mit dem gemacht hat und gesagt hat, das, was du da machst, ist eh irgendwie ungesund, wir probieren das jetzt mal. Aber also vollkommen fachfremd und auch nicht gesagt hat, das ist nichts für mich, sondern wir machen jetzt mal diese Übung, hat gar nicht geholfen. So,
nee.
Und ich versuche halt, den Menschen da zu nehmen, wo er gerade ist.
Ja.
Und von dem Punkt nach vorn zu gehen.
Ja.
So.
Ja, cool.
Ja.
Sag mal, Markus, würdest du sagen, hat sich deine Stimme verändert, auch durch das Unterrichten?
Ja. Ja. Doch. Ja, ne? Also ich bin mir halt sehr viel bewusster geworden, was ich mache.
Mhm.
Durch das ganze Zeigen, Vormachen. Und ich lerne natürlich auch, von dem, was die Sänger und Sängerinnen machen.
Ja.
Weil einige sind halt unfassbar talentiert.
Ja.
Ja, wo ich dann denke, okay, wie machst du das? Und da bin ich halt auch so, ich will das lernen.
Also ja.
Überhaupt nicht irgendwie neidisch darauf und wenn, dann im positiven Sinne, dass ich denke, wie machst denn du das gerade?
Ja.
Kannst du mir das gerade mal erklären? Und das ist doch, also ich sag mal, ich bin natürlich durch das CVT-Studium, ich kann jetzt viel mehr.
Mhm.
Ich kann rein technisch viel, viel mehr als vorher, aber ich traue mir auch mehr zu.
Ja.
Und das ist eben so ein Zusammenspiel und dadurch hat sich sehr viel verändert.
Hat sich viel verändert.
Ich glaube einfach, dass ich mich viele Dinge früher gar nicht getraut hätte. Und auch in der Musical-Welt, ich will nicht sagen, dass das alles schlecht war, weil ich natürlich sehr viel da gearbeitet habe. Und das war meine erste große Liebe, auf der Bühne zu stehen. Aber letztendlich, am Ende, ich habe mich auch sehr eingeschränkt gefühlt.
Ja.
Du bist das und das Stimmfach. Oder du kannst nur das und das singen. Obwohl ich schon ich habe damals schon unterrichtet.
Ja.
Ich wusste, ich kann noch was ganz anderes. Aber das hat man nicht gesehen. Oder wollte man nicht sehen. Man hat es einfach, ne, mich als den Menschen, der halt so zur Tür reinkam. Okay, wir sehen ihn so.
Ja.
Und wenn er das nicht kann, das andere kann er garantiert nicht. So. Und,
sehr einschränkend.
Relativ einschränkendes Business, was das angeht.
Das ist voll schade und es ist so interessant.
Schade.
Ich muss mal beschreiben, wie Markus aussieht. Markus ist ein großer Mann, blonde Haare, blaue Augen, so ein, was würde man sagen, ein Held oder wie so?
Könnte man sagen.
So, und wenn man jetzt ihn nur so besetzt, wie er aussieht, das Klischee, finde ich das total schade drum.
Ja.
Gerade dich würde ich gerne mal mit einer zarten Falsettstimme hören wollen.
Ja.
Zum Beispiel, oder wie auch immer. Oder ganz anders, halt anders, als man dich sieht.
Es gibt viele Menschen, die machen natürlich eine Weltkarriere aus ihrem Aussehen.
Ja, klar.
So, das funktioniert, das kann funktionieren.
Klar, natürlich.
Ja, aber für mich hat das zum Beispiel nie funktioniert.
Nein.
Ich war auch nie so. Also ich war immer ganz anders.
Ich weiß dein Lied.
Als
pass
die mich
auf.
Gesehen haben.
Du hast einmal gesungen, das Lied irgendwie anders.
Ja, stimmt.
Weißt du das
aus
noch?
Aus Honk.
Das hässliche Entlein. Ich weiß das noch. Und das ist das Thema.
Ich bin anders als der Rest.
Ja, du bist anders als der Rest.
Wie jeder natürlich.
Ja, eben.
Ne? Aber
eben. Das muss der Titel werden, glaube ich, von unserer Folge. Anders als der Rest. Sei anders als der Rest.
Genau.
Dazu.
Ja. Sei besonders. Traue dich, besonders zu sein.
Oh, yes.
Haben wir noch Zeit? Ta-ta-ta-ta.
Wir haben,
wir sind schon sehr lang. Das ist aber toll. Also das ist ein wirklich,
habe ich, glaube ich, noch
nie so zu jemandem gesagt.
Ja.
Aber das fühlt man, glaube ich, immer mit. Also ich eben.
Trau dich besonders zu sein.
Trau dich, das jetzt zu machen.
Ja.
Du kannst das.
Ja.
Du schaffst das.
Ja.
Warum denkst du, dass du das nicht können wirst?
Ja.
Das geht.
Ja.
Ist möglich.
Ja, total.
Ich habe es bei anderen Leuten gesehen. Warum kannst du das nicht? Oder warum sollst du es nicht können?
Ja.
Logisch kannst du das.
Ja, richtig. Richtig, das ist die Haltung. Die habe ich auch. Das ist toll. Ich habe zwei Fragen noch.
Ja.
Wir könnten noch so viel weiterreden. Wir müssten noch darüber sprechen. Das machen wir nicht. Aber ihr könnt es ja googeln. Markus ist nämlich auch Synchronsprecher und singt auch oft im Studio für Produktionen. Das ist auch super interessant. Ich habe aber eine Sache, würde mich noch interessieren, Markus, so sehr konkret. Welche Sängerin oder welcher Sänger, den alle kennen, singt gesund und kannst du mal als Beispiel ranziehen und sagen, XY ist mega erfolgreich und an der Stimme höre ich das, Punkt, Punkt, Punkt.
Gute Frage.
Gute Frage, ja.
Gute Frage. Welcher Sänger singt gesund? Ich kann sehr viele Sänger, die sehr ungesund sind.
Ich weiß, ich auch, aber möchte ich eigentlich jetzt nicht drüber sprechen. Ich weiß sofort.
Ja, es gibt,
sofort.
Gibt unzählige.
Aber wenn wir sagen.
Ich folge seit kurzem mal wieder Kelly Clarkson.
Ah, okay. Kenne ich den Namen oder habe ich keine Stimme im Ohr?
Die hat, glaube ich, vor 20 Jahren die erste Staffel von American Idol gewonnen.
Ja.
Hat dann Lieder gesungen wie Since You've Been Gone. Und,
das ist sie.
Genau, Kelly Clarkson. Und
sie.
Die war also lange Zeit sehr berühmt.
Ja.
Und war dann. Ich will mal sagen, so ein bisschen weg vom Fenster.
Ja.
Und die hat jetzt ihre eigene Fernsehshow seit 2 Jahren oder sowas.
Ah ja.
Und die covert Songs von anderen Popgrößen.
Mhm.
Zum Beispiel Pink oder sowas.
Ach, das ist, wo sie mit Pink zusammen singt.
Und Pink
das
ist zum Beispiel, Pink könnte ich jetzt auch als Beispiel nehmen. Also einfach eine Sängerin, die so von innen heraus, du hast bei ihr das Gefühl, die sitzt da in irgendeinem in irgendeinem Interview und fängt an zu singen. Und, sie wird das bis ins hohe Alter so machen können. Und Kelly Clarkson ist zum Beispiel, die ist sowas von gut. Sowas von technisch sauber und emotional, sodass, da gibt es dann eben Reaktionen von anderen weltberühmten Sängern und Sängerinnen, die sagen, ich möchte diesen Song nicht mehr singen, weil Kelly Clarkson den gesungen hat.
Echt? Oh, cool.
Also, und die, das ist, und es gibt auch heutzutage sehr viele Leute, die sagen, ich möchte jetzt den und den Song singen von, sagen wir mal, Pink, aber in der Kelly Clarkson-Version.
Wirklich? Ja, ja, ja. Und das wusste ich nicht,
das
toll.
Das ist, die ist wahnsinnig gut.
Ja, toll.
Also die...
Toll.
Ist, ja, also da hört man auch, also man hört man ist berührt.
Ja.
Selbst wenn man keine Ahnung von Singen hat,
man
ist berührt von ihrem Wesen und von ihrer Art zu singen.
Mhm.
Und wenn man Ahnung hat, dann hört man,
toll.
Die ist sowas von on point. Und
oh, toll, muss dabei ich mir mal anhören.
Trotzdem emotional und.
Wunderbar. Ich finde das so wichtig, dass man gute Vorbilder hat und gute Sachen hört. Es gibt Leute, die ich technisch halt schwierig finde.
Ja.
Wenn ich zuhöre, merke ich das an meiner Stimme und kann nicht mitsingen.
Nein, nein.
Es gibt sehr berühmte Leute, bei denen ich nicht mitsingen kann, weil ich denke, ich würde mich so verletzen, mir so wehtun. Und deswegen ist es gut, gute Stimmen zu hören.
Es gibt ja viele berühmte, wie gesagt, die nicht so gesund singen und auch, wo man weiß, die haben
immer wieder auch.
Die haben sich operieren lassen müssen, weil sie Knötchen hatten oder sowas. Das muss nicht zwangsläufig aufgrund der Technik sein.
Ja,
das kann auch durch Stress kommen, wenig Schlaf oder was weiß ich, zu viel Druck.
Ja.
Ja, klar, wenn man eine Weltkarriere hat, da ist sehr viel Druck.
Immens.
Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also kann ich mir auch nicht vorstellen, wie das wohl ist. Und es gibt aber natürlich viele Leute, die diese Songs singen wollen. Und dann muss man immer ein bisschen aufpassen.
Ja, richtig.
Willst du das genauso singen?
Ja.
Okay, dann gucken wir, dass du das gesund singst.
Ja.
Oder wir wandeln das ein bisschen ab.
Ja, richtig. Super.
Weil so wie sie singt, kannst du das nicht singen.
Richtig.
Dann hast du in einem Jahr die gleichen Probleme.
Ja. Nee, oh, das ist, ich glaube, das ist eins meiner Lieblingsgespräche heute, Markus. Ich möchte eigentlich gerne mit dir irgendwann nochmal sprechen.
Ja, toll.
Machen wir, ne?
Ja,
weil jetzt ist für heute ist ein guter Bogen.
Fast durch.
Es gibt noch die wichtige Frage zum Schluss, lieber Markus. Du kennst sie schon, weil du, Markus, ist einer meiner treuesten Hörer und auch einer meiner treuesten Feedbacker.
Ja.
Ich freue mich über jedes Feedback. Wenn ihr euch melden wollt und eure Gedanken mit mir teilen wollt, freue ich mich sehr. Ich muss eine Sache zwischendurch erzählen. Ich habe einen Podcast, den ich selber sehr gerne höre. Und da habe ich letztens ein Feedback, eine Sprachnachricht geschickt und die haben das in den Podcast eingebaut. Oh. Und meine Stimme abgespielt. Wenn ich das technisch schaffen würde, würde ich euch auch abspielen. Also wer mir eine Sprachnachricht schicken möchte, macht das und ich werde rausfinden, wie das geht, dass ich mal so richtig interaktiv werde mit meinem Podcast. Oder? Next
das,
Level,
das
sozusagen.
Das nimmt hier richtige Form an.
Ja,
so
richtig Form an. Das ist meine kleine Show hier.
Ganz neue Ebene
heute erklommen. Markus, die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, wofür möchtest du deine Stimme gerne erheben? In dieser Welt.
Als Mensch.
Als Pädagoge, als Schauspieler, als Sänger, egal was. So.
Ich möchte, glaube ich, dann einfach auch an dieses Gespräch anschließen und meine Stimme für die Ermutigung erheben. Es gibt unzählige Menschen, wenn nicht alle Menschen, die bestimmte Talente haben, die sie nur dann ausleben können und auch ausbauen können, die sie fördern lassen können, wenn es eine andere Person gibt, die diese Talente erkennt.
Ja.
Und die irgendwann im Laufe des Lebens sagt, ich sehe da was in dir.
Ja.
Geh mal den Weg entlang. Versuch das mal. Und das ist so grundsätzlich, das hat nicht mal zwingend was mit Kunst zu tun oder mit Schauspiel. Das ist in jedem Lebenszweig so. Das ist so wertschätzend, von jemand anderem ein positives Feedback zu bekommen. Das gibt es nämlich viel zu selten, finde ich.
Ja.
Dass jemand einfach sagt, du, mir hat da das und das von dir gefallen.
Ja.
Toll, mach doch mal mehr davon.
Ja. Na,
also wie in deinem Fall zum Beispiel der Podcast.
Ja.
Wir finden alle deinen Podcast. Toll, bitte mach den weiter.
Ja, danke.
Oder in meinem Fall, ich weiß genau die Punkte in meinem Leben, genau die Personen, die gesagt haben, Markus, ich glaube Musical-Darsteller, das wäre was für dich.
Mhm.
Markus, willst du mal mit ins Synchronstudio kommen? Das haben ganz viele Leute gesagt.
Mhm.
Also unter anderem deine Mutter.
Mhm.
Das wäre was für dich.
Mhm.
Das ist, ich glaube, du wärst da echt passend.
Mhm.
Das würde passen. So, Ja. Und dann ist es natürlich immer noch die Entscheidung.
Macht man das?
Eines jeden selbst, ob man da entlang geht. Aber wenn man das fühlt und spürt, dann macht man das.
Ja.
Und das ist eben auch heutzutage, ich versuche das eben auch zurückzugeben.
Ja.
Den Leuten zu helfen, sie zu ermutigen und zu sagen, das war gerade ganz toll.
Go for it.
Wenn du Lust hast,
ja,
geh.
Ja.
Mach es so.
Ja.
Lass uns da lang gehen. Und so kann ich eben auch nur andere Leute ermutigen, das zu machen, das zu sagen. Also wenn euch da draußen bei irgendjemandem etwas gefällt, dann sagt dem das doch mal.
Ja.
Und sagt, ich habe dich singen gehört.
Ja.
Oder ich habe dich so und so singen gehört. Willst du vielleicht mal in die Richtung probieren?
Ja.
Oder sei es was ganz anderes, ne? Sei es alltägliche Sachen. Oder ich finde das toll, wie du dich mit Pflanzen auskennst.
Ja, ne? Natürlich.
Ist das irgendwie ein Thema für dich? Ja, also
es ist, ich war jetzt auf einer Party und die Gastgeberin hat so liebevoll alles vorbereitet, das Essen und die Dekoration und so, dass ich das auch ihr danach gesagt habe und auch gedacht, das ist auch eine Begabung.
Ja.
Und da kann man auch gucken, wie gehe ich jetzt da den Weg weiter? Wie kann ich das noch weiter ausbauen, wenn ich das so in mir fühle?
Ja. Ja. Es geht sehr viel in einem auf, finde ich, wenn man von außen
gesehen wird mit dem, was man hat.
Was man hat. Eine Wertschätzung bekommt.
Für die eigene Person.
Ja. Ja. Dafür möchte ich meine Stimme erheben.
Toll, wunderschön. Markus, ich danke dir so sehr für dieses Gespräch. Es war mir eine große Freude. Und wie wir jetzt auf Augenhöhe miteinander sprechen. Dabei warst du mein Schüler vor langer Zeit. Aber ja, das ist toll. Das hat mich sehr gefreut. Dankeschön.
Vielen Dank.
Und ich danke euch fürs Zuhören. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Schickt Nachrichten, wie ihr unser Gespräch fandet, was ihr über eure Stimme denkt, was das in euch jetzt bewegt hat, was ihr gehört habt. Wenn ihr Fragen an Markus oder mich habt, findet ihr unsere Kontaktdaten in den Shownotes. Wenn wir euch begleiten können auf eurem Weg zu eurer eigenen Stimme, könnt ihr euch auch bei uns melden.
Sehr gern.
Richtig. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und bis dahin denkt immer daran, love your voice, denn deine Stimme, das bist du. Eure Eva.
Das war Natürlich Sprechen. Dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann.